Game On.
Der DAZN Darts Podcast.
Mit Elmar Paulke und Shorty Seiler.
Ladies and Gentlemen, es ist spät. Es ist 0.21 Uhr. Wir haben den dritten Tag des World Matchplay gerade zu Ende gebracht, sitzen hier in der Kommentatorenkabine Nummer 4 bei DAZN und sind bereit für Folge Nummer 67 an diesem 20. Juli 2021 von Game On, dem DAZN Darts Podcast. Und das alles natürlich mit der tollsten Unterstützung der ganzen Welt von den Kollegen von Sportbuzzer. Ich grüße dich, mein lieber Shorty.
Hallo und guten Morgen hier aus dem verrückten Tollhaus des DAZN Live Studios. Was für ein interessanter Tag.
Dieser Tag Nummer 3, das Ende hat uns ein bisschen geärgert, ist vielleicht etwas viel. Wir hatten Hoffnung reingesteckt in das Match von Gary Anderson gegen Stephen Bunting. Gerade weil wir wussten, der Bunting ist doch eigentlich richtig gut dabei. Das könnte ein schnelles, das könnte ein attraktives Match werden. Das war es leider nicht.
Ne? Ja, das Schlimme an der Sache war, dass wir beide heute, glaube ich, zweimal andere Dinge erwartet haben, als sie uns dann tatsächlich dargeboten wurden. Auch ein Michael van Gerven hatte ich gedacht, der wird jetzt tatsächlich Butter bei den Fische tun und mal richtig ein Feuerwerk abbrennen. Und das Erste, was wir so erlebt haben, sorgenvolle Minen. Was ist denn da los bei Michael? Weil das war nicht ansatzweise der Auftritt, den ich erwartet habe. Also wirklich nicht ansatzweise.
Bevor wir detailliert auf das World Matchplay die ersten drei Tage zu sprechen kommen, finde ich, lass uns vielleicht noch ein, zwei andere Randthemen nehmen. Dein Knie sieht sehr, sehr gut aus. Du bewegst dich elfengleich durch die Gänge dieses Senders. Das meine ich jetzt aber ernst. Das hat eine gute Entwicklung genommen, ne?
Ja, also dafür, dass ich also am Anfang wirklich diese Probleme hatte mit diesem angeschwollenen Bein, mit dieser Wassereinlagerung, das mit Lymphdrainagen und so weiter an der Stahler Straße dieses Mal, der Ausweichtermin stattgefunden hat und sehr, sehr gut bearbeitet wurde und ich ja auch also tatsächlich an diesen Enderfolg glaube und dann eben auch alles reintue, mich der ganzen Sache auch unterordne und tatsächlich mit dieser Reha-Geschichte völlig konform gehe und alles reinpumpe an Energie, die ich so habe, um endlich wieder schmerzfrei durch die Botanik zu rennen, weil wir sind so knapp vor 12 Monaten jetzt, wo mir eigentlich jede Geräte wehtut, jede Bewegung irgendwie überlegt und gedacht sein muss, weil wenn du dich hier zu weit streckst, könnte das wieder reißen, die ersten 6 Wochen nach der OP. Wenn du das zu sehr machst, das zu sehr machst, man wird ungeduldig, aber man ist auch wirklich froh, dass es wirklich so gut wieder funktioniert. Natürlich ist man noch lange nicht da, wo man hin will. Das wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, aber man versucht wieder so ein bisschen Fahrt aufzunehmen, ja.
Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen platt, ein bisschen müde. Die letzten Tage waren anstrengend. War ja bei den RTL-Sommerspielen mit dabei, die wirklich großen Spaß gemacht haben, aber die auch dafür gesorgt haben, dass ich viel zu spät im Bett war.
Ja.
Gestern Abend war ich richtig durch, als wir hier kommentiert haben, Doppelsession, nachdem die Sendung am Samstag, glaube ich, um 2:15 erst zu Ende war, wir irgendwie dann so um 3:15 im Hotel noch kurz verabschiedet, 3:30, wie es halt im Leben so ist. Mhm. Und dann muss ich um 7 Uhr wieder raus, um die Bahn zu bekommen, von Leipzig nach München und dann hier für das World Matchplay unterwegs zu sein und zur Stelle zu sein.
Die Sommerspiele sind schon, bitte? So ähnlich ging es mir gestern. Ich komme quasi nach Hause und denke, wieso höre ich dich immer noch im Fernsehen? Wir sind doch durch mit der Darts-Übertragung. Natürlich habe ich dann durch die Channel gesappt und dachte, wow, neues Format, RTL. Wollt ihr jetzt den Stundenrekord knacken von ProSieben? Aber es war wirklich eine endlos lange Show, wie du mir dann erzählt hast, bis 2 Uhr morgens. Das hat schon Substanz gekostet.
Ja, 32 Starter aus 15 Nationen. Mhm. Es hat Spaß gemacht, das war auch wirklich abseits der Sendung eine ganz schön lustige Truppe, ja. die Thorsten Legatz und Kevin Großkreuz und Tim Wieses, die machen auch Spaß, das sind einfach Jungs, die einfach Bock haben, auch ein bisschen zu lachen, wenn sie dann da unterwegs sind.
Ja. Kevin Großkreuz und das Fahrrad, das wäre ja nochmal vielleicht so eine kleine Taschenbuchausgabe wert, Fahrradfahren for Beginners, wenn du nicht alles gibst, fällt's halt auf den Arsch.
Ja, beim Bahnradfahren. Das ist tatsächlich so und das war für die Jungs, die natürlich auch immer Sorge haben, dass sie sich vielleicht noch verletzen, ja, weil sie alle auch sportlich unterwegs sind. Das war eine echte Herausforderung, weil beim Bahnradfahren musst du Tempo haben, wenn du in die Kurve gehen willst, ansonsten schmeißt sich vom Rad und es hat einige auch vom Rad geschmissen und das tut richtig weh.
Das glaube ich sofort.
Und ja, da musst du Mut haben. Und Matthias Steiner, der große Olympiaheld von 2008, damals im Gewichtheben, Der hat das Ding gewetzt und hat sich die Goldmedaille da geholt. Der hatte Bock. Es ist auch ein guter
Typ. Das habe ich sogar noch gesehen. Ja. Das Halbfinale und Finale. Und da habe ich gedacht, was hat der Steiner für Power in den Beinen? Unfassbar. Also das war so ein bisschen Jan-Ulrich-like im Sitzen, ein Anpressdruck in diese Pedale gehämmert. Ich habe gedacht, der reißt das Teil in Fetzen. Nein, diese Dinger sind ja dermaßen stabil gebastelt. Eingang und der heißt Schmerz.
Ja, der heißt Schmerz. Du, und ich war heute so, ich war wirklich gestern, nach unserer Übertragung war ich froh, wie ich im Bett lag und habe auch eigentlich lang gepennt, aber konnte heute nicht trainieren. Ich habe, glaube ich, letztes Mal, nachdem wir unseren Podcast aufgenommen hatten, habe ich am Tag danach kommuniziert, es geht für mich in die Transalp, Tour Transalp 2021 vom 26. September an. Und es heißt natürlich für mich, das Training, das ich ja ohnehin jetzt schon die letzten Wochen getätigt habe, deutlich zu steigern. Mhm. Ich habe viele Nachrichten auch von euch bekommen. Zum einen motivieren nach dem Motto, das ist geil, cooles Ziel. Zum anderen aber auch einige Radfahrer, die sagen, ey, da bist du chancenlos.
Okay.
Ich habe zum Beispiel ein Foto gepostet. Mhm. Da bin ich die letzten paar Minuten bin ich so mit 270 Watt gefahren. Das ist für mich schon relativ viel. Und irgendwie einer schrieb, 270 Watt, das kannst du knicken. Du musst mindestens 400 Watt treten, wenn du nicht in der ersten Etappe schon aufgeben willst.
Aha, das heißt also, deine Berge werden nicht kleiner, sondern die Vorbereitung heißt erstmal ein paar Berge erklimmen. Ja, du musst Höhenmeter machen.
Ich muss Höhenmeter machen, aber ich will mich auch gar nicht abschrecken lassen von diesen Einschätzungen.
Du willst das Ding überleben und nicht gewinnen.
Ich will es überleben, ganz genau. Und ich werde es überleben. Ich werde mich da hochfighten. Ich trainiere viel dafür, das muss ich auch tun, aber ich werde da reinhauen. Und auch das vielleicht nochmal, weil immer wieder gefragt wurde, warum machst du das eigentlich? Mir tut der Sport gerade einfach gut. Mir tut's gut, mir so ein Ziel auch zu setzen, das umzusetzen. Das habe ich lange nicht mehr gemacht, mir so ein sportliches Ziel zu nehmen, um mich da reinzuhängen. Und es macht dann einfach auch Bock, sich zu schinden und sich zu verausgaben und auch zu merken, ich werde fitter. Ich habe 5-6 Kilo abgenommen. So, ich ernähre mich sehr gesund, weil ich auch weiß, ich habe dieses Gefühl, ich brauche Kohlenhydrate. Ich verbrenne viel.
So, dann genau das habe ich nämlich auch gehört, dass das echt an die Substanz geht, dass du, obwohl du platt bist, ohne Ende eigentlich noch ein halbes Reh reißen musst, um irgendwie auf deine 5000 Kalorien da, die du verbrutzelt hast, an dem Tag irgendwie zu kommen oder ständig irgendwelche Breis in dich reinzulassen. Lutschen da aus diesen Quetschtüten, weil die dir diese Energie geben, diesen letzten Berg nochmal zu erklimmen. Ich glaube, auch da ist ein gewisses Training vonnöten, dass du da auf dem Fahrrad da nicht irgendwelche Aussetzer oder sonst was hast, wenn du da versuchst, irgendwie deine Energielevel aufzuputschen, oder?
Und was schon, ja, das stimmt und was schon gar nicht so einfach ist, weil es einfach ungewohnt ist, weil ich kein Radfahrer bin, ist schon auch irgendwie trinken, während du strampelst, du bist leicht außer Atem, musst trotzdem essen und das Thema Ernährung scheint ein ganz, ganz wichtiges Thema zu sein, also ich muss, genau, während der Tour einfach, ich muss
hast du dann Kalorien mal reinholen. Sofort eine Frage, die wir haben im Aufploppt, dann mal die Zeit genutzt bei den 32 illustren Sportlern, da dich mal durchzufragen, wie du am besten dein Energielevel von 110 am Start wenigstens noch auf 10% am Ende irgendwie halten kannst, was es da so gibt?
Habe ich noch nicht gemacht, aber ich bin in Kontakt mit einem Rennradstall, es ist noch nicht so ganz in trockenen Tüchern. Das ist auch für mich wichtig. Ich brauche ein gutes Equipment. Ich werde eine Rennmaschine haben und ich werde mit Rennprofis, Radprofis mich austauschen. Das versuche ich auch tatsächlich dann noch via Instagram mit Gesprächen. Da will ich euch ja zu Hause auch mit einbinden. Das ist ja auch ein Ziel dieser ganzen Tour. Ich hoffe auf eure Unterstützung zum einen, aber zum anderen werde ich euch einbinden bei dem, wie es mir geht. Und was ich alles mache, um mein Ziel zu erreichen. Und ich muss taktisch, dessen bin ich mir inzwischen sehr bewusst, muss ich perfekt eingestellt sein. Mhm. Ich darf keinen Fehler machen auf dieser Tour. Mhm. Ich darf keinen Berg zu schnell angehen. Mich wird's erwischen und dann werde ich es nicht schaffen.
Ja, das ist das Problem dabei. Ne? Dieser Berg wird nicht kleiner, sondern die Schmerzen in deinen Beinchen werden wahrscheinlich größer, je länger dieser Anstieg dauert. Und wenn das alles nicht, wie du gerade sagst, im Timing liegt, dann ist das die Energie weg und dann ist dieser Berg scheinbar tatsächlich nicht mehr zu erklimmen, oder?
Genau, Hungerast, keine Chance. Das ist wie so ein Hammer, der dir auf die Rübe fällt, bist du weg. Von daher genau, du verbrennst auf so einer Etappe wohl 4, 5, 6.000 Kalorien.
Wow.
Und die musst du erstmal zu dir nehmen. Die musst du dir abends reinfuttern. Ne? Du musst echt, diese Speicher müssen voll sein, damit du das alles schaffst und dann halt noch die, diese Nahrungsaufnahme zwischendurch.
Also, ja, also meine Unterstützung hast du natürlich, weil das natürlich auch meine Richtung unterstützt, dass wir natürlich irgendwann mit dem Esel zu Dimitri Bulgurbonov kommen und ich werde einfach meinen Hänger in deine Drahteselmaschine reinhängen, mir meinen Sonnenschirm aufspannen und dann kennst du die Peitsche. Transalp heißt dann Transgurbonov, wir kommen.
Also ich habe noch irgendwie so knapp 70 Tage,
wow,
die ich halt da reinpressen
muss. Das ist aber ein strammes Programm.
Das ist ein strammes Programm und ich merke das gerade an so einem Tag wie heute, wo ich eigentlich sehr geschafft bin von den letzten vier Tagen. Ich war auch jetzt in Leipzig jeden Morgen, mache ich dann Spinningbike und fahre eine gute Stunde, also mindestens, und will schwitzen und merke auch, ich muss viele Kilometer strampeln. Ja. Aber habe ich heute auch gemerkt, so ein innerer Druck irgendwie auch. Ich muss eigentlich aufs Rad, aber ich war zu platt und bin nochmal ins Bett und habe ich ein bisschen fit geschlafen hier für die heutige Übertragung. Morgen muss ich ran.
Morgen gibt es keine Ausreden mehr, da muss
keine
du
an Elmar
Pauke vorbei, weißt du? Da gibt's den Schweinehund Elmar Pauke, der das Unternehmen unbedingt vernünftig und erfolgreich auf die Beine bringen will. Und dann gibt's den Typ mit Macker. Also, weißt du eigentlich, wie lang der Tag war, Kollege? Warst du eigentlich bei mir den ganzen Tag? Jetzt will ich noch 2 Stunden aufs Rad. Also wie gesagt, ich finde das Unternehmen wirklich irgendwie sehr überraschend. Du bist irgendwann angefangen mit Fahrradfahren, hast dir ein vernünftiges Bike dann besorgt im Freundeskreis, hast da ein paar Meter gemacht und hast immer mehr Spaß daran gefunden. Dann haben wir uns unterhalten, hast du auf dem Spinningbike eine spezielle Trainingssession gemacht, wo die letzten 10 Minuten im Stand Vollgas, bis du schwitzt und wenn es dir eben aus dem Hals rauskommt, kommst aus dem Hals raus und das hat dich irgendwie glücklich gemacht. Und da habe ich immer noch gedacht, Alter, irgendwas stimmt mit dem Kerl nicht. Ich meine, er ist ja eh der Bronke, aber irgendwas stimmt doch mit dem Kerl nicht. Und dann ging die Reha los. Dann ging das los bei dem Seiler. Tag für Tag, 1 Stunde an diesen Geräten zupfen, deinen Körper wieder irgendwie so weit stabilisieren, dass du dich auf diesen Unterarm-Gehstützen bewegen kannst und alle Wellen. Und da habe auch ich gemerkt, dass wenn das dann die Termine von 4 die Woche auf 3 die Woche auf 2 die Woche runtergeeiert wurden, dass mir was gefehlt hat. Und da hätte ich dann nie in meinem ganzen Leben hätte ich das erwartet, dass ich Bock gehabt habe, Mensch, ich will ja nicht auf dem Couch sitzen, ich will jetzt an diesen Geräten stehen und 1 Stunde einfach vor mich hinarbeiten, weil es mir gut getan hat, weil ich mich gut dabei fühlte. Ich fühlte mich ein bisschen strammer, ein bisschen stabiler von innen so und dachte, ey, das der ganzen Sache gibst du mal so ein bisschen eine längere Laufzeit und willst das auch mal darüber der Reha hinaus machen. Und das sind so Dinge, die einfach aufploppen am Wegesrand, die du dann mitnimmst, registrierst und irgendwie in was Gutes für dich verwandelst. Du bist da schon sehr, sehr viel weiter. Aber ich hoffe auf das Restprogramm eben in der Industriestraße Bremen, in der BG-Ambulanz mit der guten Melanie, die ja auch quasi die Physiotherapeutin der Handballfrauen 2 von Werder Bremen ist. Das heißt, die Dame scheucht mich da durch die Bude mit einem ganz anderen Anspruch, weil ich eben Profisportler bin in ihren Augen mit dem Darts. Dann heißt, dann musst du auch wieder funktionieren. Und dann wird hier nicht geheult, dann wird hier gearbeitet. Und dafür bin ich ihr heute unfassbar dankbar, was die mir in dem ersten halben Jahr angetan hat, an Schmerzen, an Alarm, damit es irgendwie aushaltbar ist. Ist klasse. Also von daher bin ich tief beeindruckt und hoffe, dass du diese Tour da tatsächlich für dich zu Ende bringst, weil das wäre mal so eine Sache. Immerhin habe ich es dann aus zweiter Reihe gesehen.
Ja, genau. Und da steckt natürlich auch dahinter, ich habe das immer wieder mal erzählt, dass ich gerade sehr viel lese. Ich habe es vielleicht an meinem Hashtag auch mitbekommen, gezielt leben. Mhm. Ich will das, was ich jetzt in der Theorie lese und von vielen Seiten lese, will ich selber auch mal spüren, sich Ziele setzen, Ziele erreichen, Widerstände erleben, dadurch marschieren. Auch was du gesagt hast, so dieses den Schweinen überwinden. Ich bin eigentlich jemand, ich habe das so fest vor, ich muss gar nicht so oft den Schweinen überwinden. Ich bin eigentlich, ich habe Bock auf das Training, weil ich Bock habe, das Ziel auch erreichen zu können. Ne? So, okay. Also da tue ich mich gar nicht so wahnsinnig schwer mit. Und das ist natürlich,
ein wichtiger Faktor. Voraussetzung, die ganze Sache überhaupt irgendwie zu ertragen, weil ich meine, das sind Stunden und Stunden, die du auf so einem Sattel sitzt, die du da durch die Prärie reitest, um es mal einfach jetzt überspitzt darzustellen. Das ist schon ein großer Teil des Lebens, den du jetzt dafür opferst. Und das machst du nicht, weil dir langweilig ist. Das machst du, weil du einfach dich selbst bestätigen willst und was Neues erleben willst. Du brauchst diesen kleinen Ehrgeiz legen, du brauchst diesen kleinen Contest dabei und Transalp ist sicherlich kein kleiner Contest, aber du bist halt immer Pauke, es müssen große Ziele sein. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie dieses Ding zu Ende geht.
Ja, es müssen große Ziele sein. 18.000 Höhenmeter ist
echt. Das klingt schon nach einem großen Ziel.
18.000, ich meine, du bist in der Stratosphäre, ne? 18.000 Höhenmeter. Da geht's.
Raketenrucksack, es ist ein Uhu, es ist ein Flugzeug. Nein, es ist der Pauke.
Ja, gut, aber ja, ich weiß, ich schaffe das.
Ja, also rennst du auf eine Tür rein. Ich bin einfach Supporter. Ich stelle mich an die Ziellinie und sage, ha, ich bin schon seit einer Stunde hier, wo bleibst du?
Lass uns über Darts reden.
Oh, gute Idee.
Weil ein tolles Turnier stattfindet. Und bevor wir jetzt wirklich auch dann an Tag Nummer 1 am Samstag mal beginnen, heute war der Abend, als die Bude mit 2000 Fans bestückt war. Ja. Es war voll, es war so wie früher. Als es losging, geht's mir schon so, dass ich echt irritiert bin. Mhm. Dass ich auch denke, okay, wisst ihr da in England eigentlich, was ihr gerade macht? Mhm. Seid ihr euch wirklich sicher, dass das alles gut geht? Ich drücke euch von Herzen die Daumen, aber absolut, mir fehlt irgendwie so die Gewissheit, dass es gut geht, die Sicherheit, dass es gut geht, dass sich da nicht zu viele anstecken und dass man da nicht vor zu große Probleme kommt. Aber das können wir nicht einschätzen, das haben wir immer gesagt, wir sind ja keine Wissenschaftler, das ist ja auch nur so ein Eindruck, den man selber hat. Auch vielleicht aber auch aus der Verunsicherung heraus, mit der wir leben, haben wir auch die Sorgen, dass das so ist.
Diesen Gedankengang habe ich nämlich auch. Wir sind einfach immer noch schrecklich uninformiert, was weltweit eben völlig anders gehandhabt wird. Wieso Deutschland da so straight diesen Weg geht, wieso alle Länder schon vor Monaten öffnen, wieso bei der EM in Ungarn die 62.000 Leute im Stadion sind, wieso dann in England 65.000 Leute da sind, wieso ist das alles easy peasy und vorher durftest du kaum aus dem Fenster atmen in der falschen Richtung und nicht mit 17 Stunden Police über der Birne. Also das ist für mich immer noch irgendwie viel zu surreal und viel zu schnell mit der Öffnung, dass ich sage, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwie mich beschwert hatte mit diesem Einsperren. Irgendwann geht es mir auf den Sack, weil ich dachte, was ist denn los hier? Es muss doch mal wieder Normalität herrschen. Aber das geht mir einfach zu fix, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und ich weiß auch, also gerade auch bei Sachen wie Einkaufen mit einem Mundschutz, ich tue mich damit überhaupt nicht schwer.
Nee,
ich finde das keine große Einschränkung in meinem Leben, wenn ich einen Mundschutz trage, wenn ich einkaufen gehe, wenn ich in der Bahn sitze.
Ich fahre ja bekanntlich mit der Bahn immer hierher. Das sind ja leckere 7 Stunden, die ich dann so in der Bahn mit verschiedenen Bahnen betreibe und mir geht die Maske null auf den Sack, weil ich einfach auch selber mich sicherer damit fühle. Sie gibt mir auch Sicherheit. Sie schützt mich auch davor, weil ich bin ja auch ein Allergiker. Mal huste ich, mal niese ich. Dann kommen sofort die Blicke mit Blitze in den Augen. Was ist los mit dem Kerl? Wie verseucht ist er? Er ist nicht verseucht. Er hat seinen Stutenpulli auf, alles ist gut. Gibt auch ein bisschen Ruhe an die Gemeinschaft ab, indem du mal so einen Hustenanfall hast, aber die Leute dann nicht gleich reichs ausnehmen oder dich irgendwie dann in das Abteil setzen und die Tür zuschließen.
Ja. Und trotzdem, die Session läuft und man ist drin im Match und dann ist es auch irgendwie wieder so wie immer. Ne? Genau, die Stimmung ist gut, Spieler haben es extrem genossen. Nathan Aspinall, auch Michael van Gerven, haben es extrem genossen, da wirklich wieder vor den Zuschauern zu stehen. Vielleicht auch ganz schön gewählt von der PDC 100 Pro auch mit der Idee, wenn wir Daryl Gurney im ersten Match spielen lassen, ist es Sweet Caroline und die Halle wird beben. Sie werden viel, viel Spaß haben, wenn es alle groß genießen können.
Ja, und es sah ja auch so aus, als wenn die Jungs quasi auch gut vorbereitet sind. Es war am Ende aber auch so, dass sie eben doch noch so ein bisschen platzgebunden waren. Sie sind nicht wild durch die Gegend gerannt, es haben sich keine Grüppchen gebildet und irgendwelche Fangesänge angestimmt. Es war ein sehr fachliches Publikum, nicht auf diese randale WM-Schiene, nur auf Party-On. Die sind doch noch so ein bisschen vorsichtig, obwohl sie alle so eng beieinander sind, aber es hat mir gut gefallen, wie sich das Publikum im Gros da auch verhalten hat und da nicht die wilde Sau gespielt hat, um alles irgendwie an Lächerlichkeit zu führen, was wir bis dahin erlebt haben, an Schutzmaßnahmen etc. Das hat mir schon soweit gut gefallen. Aber so manches Mal habe ich auch da gesessen und gesagt, Publikum, hallo, was ist denn da los? Wieso kommt da so gar nichts auf einmal? So irgendwie müssen die Jungs sich, glaube ich, auch erstmal wieder an die Gemeinschaft und an das Feiern gewöhnen.
Ja. Es wirkt fast ein bisschen grotesk, dass du auf der einen Seite diese 2000 Fans in der Halle hast und dann kommen die Spieler auf die Bühne und die Offiziellen reichen ihnen noch nicht mal die Ghetto-Faust. Ja. Das ist eigentlich albern.
Ja, eigentlich ist das genau das, wo du dann denkst, wen wollt ihr denn jetzt veralbern? Ja. Was soll das? Also, das ist nur wirklich unnötig.
Die erste Runde ist gespielt. Mhm. Man hat also 3 Tage, insgesamt 4 Sessions benötigt, um diese ersten 16 Matches ins Ziel zu bringen. Mhm. Ich find's schwer irgendwie, das aufzuschlüsseln und zu sagen, ah, okay, der Van Gerven ist ein Favorit und er wird's vielleicht noch. Lass uns mal auf Tag 1 schauen. Ja. Das war der Abend, an dem Dave Chisnell sich mit 10-8 gegen Vincent van der Voort durchsetzt. Johnny Clayton bezwingt Dirk van Dijvenbode. Gerben Price hat mit Jermaine Vatimena keine großen Probleme und Devin Peterson hat sich sehr, sehr schwer getan. Ich habe das Match ja live dann nicht gesehen, sondern mir später noch so ein paar Auszüge angeguckt. Er geht mit 5-10 baden gegen den Titelverteidiger Dimitri Vandenberg.
Ja, also das hat sicherlich nicht unbedingt an dem Gegner gelegen. Ich glaube, zurzeit ist das größte Problem im Spiel Devin Peterson. Er probiert halt gerade wieder neue Dinge aus und er hat ein anderes Zeitmanagement jetzt für seine drei Darts. Er hat vorher eine ganz andere Geschwindigkeit gehabt, eine hohe Schlagzahl auf die Triple, aber ihm sind auch viele rausgefallen, weil die irgendwie nicht so richtig in diesem Board stecken. Der Kerl, der könnte wahrscheinlich mit einem Handschlag einen Baum umlegen, wirft aber butterweich diese Darts da über diese Distanz, dass sie ihm manchmal vor die Füße knallen. Und dann wird sich das Management zusammengesetzt haben und sagen, Alter, du hast ein wahnsinniges Level abgefeiert, aber du bringst die Sachen nicht zu Ende. Wir müssen mal andere Sachen ausprobieren. Und zurzeit verstrickt sich Devin Peterson in der Suche nach seinem besten Wurf und hat mir persönlich in diesen drei Darts immer zu viel Zeit verbraucht, um sich selber Sicherheit zu geben. Er hat bei keinem ersten Dart in der Triple 20 irgendwie ein Lächeln oder Sicherheit ausgestrahlt, sondern eher Augen zusammengekniffen und nochmal mehr fokussieren, nochmal mehr konzentrieren. Und der zweite ging dann meistens tatsächlich in die Hose. Also ich habe ihn selten so wenig 180er werfen sehen in den letzten 6 Monaten. Da ist noch viel Arbeit bei Devin Peterson.
Ja. Mann, Devin Peterson hatte so ziemlich genau vor einem Jahr so seine Top-Zeit. Ne? Ja. Da hat er wahnsinnig gut gespielt, aber tut sich gerade schwer, diesen Standard tatsächlich zu halten. Ich meine, ein geiles Match wartet dann jetzt heute Abend, also am Dienstagabend, auf uns. Gerben Price gegen Johnny Clayton.
Ja.
Die beiden Waliser, die Darts-Welt gerade irgendwie diktieren, man muss es wirklich so sagen, mit all dem, was sie gewonnen haben, spielen gegeneinander.
Verrückt.
Verrückt.
Ja, für die beiden muss ich das erst anfühlen. Also das kann ich mir ganz, 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 ganz schlecht vorstellen, weil die Superlativen, die beiden zusammen erlebt haben, war ja nun mal der World Cup of Darts. Dann ist er vollkommen neidlos, als Gerben Price seinen Titel im Einzel holt. Und Gerben Price ist vollkommen neidlos, als sich Johnny Clayton seinen Titel holt. Sie gratulieren sich gegeneinander, was auch nicht immer in der Tonalität eines Walisers unbedingt steckt, dass er dem anderen Waliser tatsächlich gratuliert. Aber sie beide merken, dass sie einfach einen Tacken besser sind als der ganze Rest, der sich da abstrampelt. Und sie genießen es sichtlich.
Sag mal, die haben ja den World Cup gewonnen und das war ja ein Turnier, wo sie eine ganz klare Rangordnung hatten. Gerben Price war der Boss, das hat auch Johnny immer gesagt. Genau. Und ich hatte auch das Gefühl, der hat sich ganz wohl gefühlt, in dieser Rolle die Nummer 2 zu sein.
Ganz genau.
So, da war ja morgen oder heute Abend, das aus unserer Sicht morgen, für euch, die das jetzt hört, am Dienstagabend oder heute Abend, so darf er sich nicht fühlen, ne? Das muss er ablegen.
Ja, er darf keinen Hemmschuh anhaben. Er muss sagen, jetzt bin ich dir mal zeigen, was ich eigentlich alles kann. Und beim nächsten World Cup stehe ich als Nummer 1 da und du als Nummer 2. Aber er ist ein großartiger Supporter. Er hat sich völlig homogen in diese Rolle reingefühlt als Nummer 2. Er hat ihn unterstützt, hat das mit abgefeiert. Aber der große Mann dieses World Cups war schon Gerben Price. Also das war auch wirklich alles belegbar. Also da gab es keinen Neid, keine Ego-Fresserei, kein gar nichts, sondern dann rennen wir halt zusammen zum Titel. Weil das macht nun mal den World Cup aus. Es ist ein Teamwettbewerb. Und die beiden haben das Team am besten vorgelebt.
Vandenberg hat ja auch die Premier League gespielt, da wissen wir, der ist einfach auch gut unterwegs, der hat auch viele gute Ergebnisse eingeholt auf der Pro Tour. Wie hast du Chizzy gesehen?
Ja, also er hat mir gut gefallen, dass er diese Bedrohung da kontrollieren konnte und hat sich immer wieder zur richtigen Zeit auch diese Chizzy-Auszeit genommen. Wenn er dann eben mal so 20 Sekunden braucht, bevor er überhaupt ans Okay geht, um das zu checken, um dieses Spiel dann in seine Richtung zu ziehen. Es ist so ein bisschen Glaube an sein altes Spiel wieder in ihm, der aufkeimt. Und ich glaube, die langen Distanzen kommen ihm zugute. Ich glaube, von Chizzy können wir an diesem Turnier noch so ein bisschen was hören.
Okay. Tag Nummer 2, natürlich der Tag des Gabriel Clemens, einziger deutscher Starter beim World Matchplay in diesem Jahr. Im letzten Jahr konnte er zum Auftakt Rob Cross besiegen, das war schon echt ein kerniger Erfolg. Diesmal war es José de Sousa, gegen den er chancenlos war. 2-10, kommt einfach nicht gut rein in das Match. Und ich glaube, der Beginn des Matches war der Schlüssel zum Sieg oder der Schlüssel zu einer ausgeglichenen Partie.
Zu seiner Selbstzufriedenheit. Er wirkte gehetzt die ersten 5 Legs, weil nichts so richtig funktionierte und er wusste selber, wie brandheiß der José de Sousa zur Zeit performt. Der lässt ja einfach nichts anbrennen. Und das hat er auch gemerkt bei 0-7, nicht zu 0, dann muss ich jetzt hier, und das hat er dann auch zumindest hinbekommen, diesen Teilerfolg hier nicht als Whitewash dann abzugehen. Das haben andere schon anders erlebt in diesem World Matchplay. Also Gaga ist aber auch einer, der sich zum zweiten Mal für dieses Turnier qualifiziert hat, was noch keinem gelungen ist, der auch eine ordentliche Partie abgeliefert hat mit 92er Average und einem gewissen Double Percentage. Aber es gibt auch manchmal einfach Spiele oder Tage, da spielst du ganz ordentlich, machst ein ganz straightes Match, aber dein Gegner ist einfach besser.
Absolut. Und es ist auch Tag, wo du einfach selber nicht gut spielst. Ich finde das auch so gar nicht dramatisch, dass du gegen D'Souza rausgehst. Es ist eher so die Frage, es war ein Match, das glaube ich, seinen eigenen Erwartungen überhaupt nicht entsprochen hat. Mhm. Gaga ist inzwischen einer, der auch die Großen rausnehmen kann.
Ganz genau.
Und er hatte nicht eine Chance, D'Souza weh zu tun. Er konnte nämlich einmal weh tun. Das fand ich eher schade, dass ich ich hatte wirklich in keinem Leck hatte ich den Eindruck, okay, oder gerade in der Anfangsphase, er kommt an ihn ran, das wird ein Match auf Augenhöhe, er gibt ihm jetzt mal Druck, er macht eine überraschende Aktion. Er konnte nicht Fuß fassen, er konnte den Fuß nicht in die Tür stellen.
Er konnte nichts von dem umsetzen oder darstellen, was er sich erträumt und erhofft hat. Und was hat der Kerl an Zeit und Energie investiert? Das dürfen wir alle nicht vergessen. Wir hatten vorher den Super Series Block, wir hatten den Qualifikationstag, wir haben eine Woche dann noch auf der Insel mit Einmieten in ein Haus, um da Ruhe zu haben, Trainingspartner einladen, aufladen, hat noch ein bisschen mit uns gesprochen da in der Zeit und war wirklich guter Dinge, war gut drauf und ich habe sie mehr als gegönnt, dass er da einen guten Eindruck hinterlässt. Dieser Eindruck, der jetzt da so entstanden ist, der hat niemanden mehr wehgetan als ihm selbst. Dieses Spiel hat niemanden mehr in seinem Vorhaben verletzt als ihn selbst. Oder ganz klar auch für sich selber sagt man, Alter, was habe ich hier investiert und dann das. Es ist eben diese feine Linie, wenn der nicht so richtig in den Start rein, in den Start oder vom Startblock kommt, dann kommen all diese Dinger, ploppen in Millisekunden immer wieder hoch. Jetzt aber. Und du setzt dich unwillkürlich unter Druck. Das ist also so eine Sisyphus-Arbeit, wenn der Start so misslingt, wie es ihm passiert ist.
Bei Gaga ist ja cool, dass das einer ist, der ist so schlau, so möchte ich es wirklich mal formulieren, der sagt, meine Karriere hängt ja nicht von einem Turnier ab.
Genau.
Der Gaga denkt, wie das Jahr läuft, wie die nächsten zwei Jahre laufen. Der denkt in größeren Zyklen. Der gibt damit auch dem einzelnen Match und dem einzelnen Turnier gar nicht so eine Gewichtung. Vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Wir haben ihn heute irgendwie kontaktiert, weil wir ihn noch für The Zone auch interviewen wollen. Das machen wir am Mittwoch. Mhm. Und der antwortet auch sofort. Der ist auch so, das hackt der für sich auch ab. Das ist, glaube ich, ein großer Vorteil, ein großer Trumpf. Das haben wir bei anderen Spielern schon oft erlebt, dass wirklich eine Niederlage, die so ein bisschen wegbürsten kann. Das wird bei Gabriel 100% nicht passieren.
Nein, er hat eben einen ganz anderen Startschuss in diese Darts-Karriere genommen. Er hat einen Langzeitplan erarbeitet. Er hat sofort seine Hilfe oder die Hilfe, die es in der Szene gibt, mit einem Mentalcoach in Anspruch genommen. Hat sehr gut mit dem gearbeitet und hat einen Langzeitplan, der 3 bis 5 Jahre dauert. Und erst dann werden wir die Ergebnisse zählen, aufwerten und einen neuen Langzeitplan aufstellen, weil wir eben mit unserer Sportart eine Karriere haben, die lecker 30, 40 Jahre dauern kann und nicht eben 1-2 Wochen. Also von daher ist diese Hetze, diese unbändige Hetze in Deutschland, diesem Land der Weltmeister, wann sind wir endlich Weltmeister, die ist manchmal schon echt unangenehm für die Spieler, weil egal wie du dich entwickelst, machst du danach wieder einen Fehler, dreschen alle wieder drauf, weil sie alle sofort draufspringen. Das war ein großartiges Spiel, jetzt machst du den nächsten doch fertig. Hey, es ist ein anderer Tag, ein anderes Spiel, ein Neubeginn. Jeder Tag ist ein neues Spiel, ein Neubeginn. Und wir müssen in der Community einfach mal ein bisschen lernen, den Jungs auch mal Raum zu geben, sich zu entwickeln und einfach mal Gas zu geben. Wir haben das an diesem Beispiel mit Max Hopp gesehen. Was verdreschen wir denn in den Social Media immer wieder? Warum ist das nötig? Es ist nicht nötig. Es ist so unnötig, wenn man die Jungs einfach mal so ein bisschen agieren lässt und vielleicht mal nach 2 Jahren den Mund aufmacht und sagt, hey, jetzt kannst du aber mal langsam Ergebnisse liefern. Dann kann man ja mal kreativ und konstruktiv miteinander reden. Und bei Gaga finde ich das einfach sehr gut mit seiner saarländischen Art zu sagen, hey, alles ist easy, ich mach schon mein Ding und wenn du mich nicht leiden kannst, dann schreib das auf ein Blatt Papier, schluck es runter und lass mich in Frieden. Ja, aber geh mir hier nicht Social Media mäßig auf den Sack. Er kann das wirklich gut trennen und das ist einer der ganz, ganz großen Vorteile, die er hat.
Ja. Glenn Durrant war natürlich noch ein Match, das uns beschäftigt hat. Dieser Auftritt gegen Callen Ritz war auch ein Match, das, wie ich finde, auf einer ganz niedrigen Qualitätsstufe letztlich war. Durrant, der mit 6-10 das Match verliert, der die ersten 16 Darts auf Doppel nicht unterbringen kann, also auch schnell in Rückstand gerät. am Ende aber dann trotzdem postet, ich bin zurück zu Hause, mir geht's gut, ihr wisst alle, die letzten 8 Monate waren verdammt schwer für mich, aber er hat offenbar Punkte gesehen, die ihn zuversichtlich stimmen lassen. Ich finde das ehrlich gesagt so ein bisschen überraschend. Ja, der hatte in jedem einzelnen Leg die Chance zu checken, aber das ist halt die Krux im Darts, dass du ein Doppel brauchst, um zu gewinnen. Das ist ja so, als wenn du als Golfer sagst, ich spiele geiles Golf, ich putte nur nicht gut. Dann fällt halt der Ball nie ins Loch und dann kannst du halt auch nicht gewinnen auf dem Golf. Und so ist das ja im Darts genauso. Also ich finde irgendwie zu sagen, ich spiele gute Darts, aber ich hab eine ganz, ganz schlechte Doppelquote, dann spielst du keine guten Darts, wenn du eine ganz schlechte Doppelquote hast.
Ja, aber das ist nun mal so, dass wenn einer trinken dann nur noch so einen halben Strohhalm hat, dann hält er sich halt daran fest und versucht der Community auch so ein bisschen die Beruhigung mitzugeben. Ja, ich bekomme das schon hin und lass mich doch erstmal wieder so langsam zu mir selbst finden und so. Aber du hast vollkommen recht, das ist auch so ein bisschen Selbstironie vielleicht oder Selbstbelügen, weil in diesem Spiel, diese 6 Legs, hat er einen anderen Gegner, es ist 1 Leg, was er bekommt und nicht mehr. Und auch nicht übertrieben oder arrogant oder aggressiv oder sonst was von mir. Dieses Spiel, was Glenn Durrant gespielt hat, spielt er das gegen irgendwen anders von diesen 32 Typen als gegen Kellen Ritz, holt er genau 1 Leg.
Müssen wir die erste Runde jetzt hier World Matchplay auch heute mit dem vollen Haus und den Fans auch so vielleicht ein bisschen einordnen nach dem Motto, jetzt kommen sie erstmal an, die brauchen vielleicht auch ein Match, um das auch alles so ein bisschen zu verkraften. Nicht, weil es so schwierig ist, vielleicht vor Publikum zu spielen, danach gieren sie ja alle, sondern weil es dich vielleicht so ein bisschen ablenkt von deinem Spiel. Du warst jetzt, die waren jetzt ein ganzes Jahr lang immer nur das Board und Konzentration und jetzt kommen so wieder die neuen Faktoren rein und es lenkt dich einfach ab.
Ja, ja, natürlich. Das sind ja die Punkte, die anderen ansprechen, die damit auf diese Erfolgswelle surfen, sobald das Publikum da ist und sie nach vorne peitscht. Und ein ruhiger Mensch wie Dimitri Vandenberg, der genießt zwar diesen Antanz auf der Bühne, dass er da ist. Aber er hat deutlich besser und stabiler performt, als es ruhig war, als kein Publikum schlicht und einfach da war. Da fand ich ihn viel, viel stärker, als wie er sich die letzten Wochen hier präsentiert. Er hat eine tolle erste Partie gemacht, gar nicht die Frage. Vielleicht ruft er sich jetzt auch wieder rein, ganz ding, weil wir ja sagen, er muss sich erstmal angewöhnen, auf einmal ist die Halle wieder 20 Grad wärmer, es ist ein anderes Geräuschlevel da und du hast dieses... Du wirst beobachtet, Gefühl. Der eine steht drauf, der andere findet das eher durchbohrend oder unangenehm. Vor allen Dingen, wenn du nicht in dem Vollbesitz deiner Kräfte bist. Was der eine oder andere Spieler ja nun mal tatsächlich zurzeit nicht ist.
Ja. Zwei Spieler fallen mir ein, wenn es auch wirklich jetzt darum geht, wer hat sich am besten präsentiert in Runde 1. Und wir haben eben schon gesagt, das war nicht Van Gerven. Ich finde, das war auch nicht Peter Wright, auch wenn der problemlos gegen Danny Noppert sich durchsetzen konnte. Das war vielleicht ein Luke Humphries.
Ja, definitiv.
Der mit einem 101er Average James Wade glatt bezwingt mit 10-3. Und das war auch ein Christoph Kratajski, der auch ein 101er Average gespielt hat und sein Match gegen Brandon Dolan glatt mit 10-4 gewonnen hat. Und Brandon Dolan auf der Pro Tour wirklich wieder einer, von dem sie alle Muffe haben. Ganz der ist genau. Wieder richtig gut unterwegs.
Und eine längere Durchstrecke auch von Kratajski damit beendet. Auch mit einem Statement, mit einer tollen Quote, mit dem besten Spiel nach Tag 2 der gesamten Turnierserie. Also von daher, Christoph Kratajski hat auch einen Anspruch in meinen Augen auf mindestens Halbfinale zu erreichen, weil der eben ein Powerplay hat, was ähnlich stark ausgeprägt ist, wenn es läuft, ähnlich stark wie ein Johnny Clayton in der Richtung. Wenn der Kollege richtig durchdreht, dann haben sie beide locker das Niveau von Gervin Price. Aber das können sie ein, zweimal aufploppen lassen. Gervin Price macht das tagtäglich. Also dieses Level zu steigern, das hat Kratajski mir ganz klar bewiesen und das war eine kolossale Partie.
Ich bin gespannt, ob er das jetzt auch wirklich fortsetzen kann. Die Distanzen werden jetzt immer länger. Es geht also wirklich darum, auch konstant zu sein. Eigentlich ja die große Stärke von einem Christoph Kratajski, aber das hat er zuletzt nicht so demonstrieren können. Das wird ja wirklich spannend zu sehen sein, wie es da weitergeht und wer sich dann auch durchsetzen kann. So einen Favoriten haben wir beide nicht.
Nee, jetzt noch nicht. Also habe ich wirklich noch nicht festgemacht und will ich auch gar nicht. Ich finde das Turnier einfach aufregend. Ich finde es spannend zu sehen, was jetzt tatsächlich die Tage Tage über passiert, wenn sie jetzt wieder 3-4 Tage hintereinander vor dem Publikum performen können, ob es dann auch Leistungssteigerung geht oder Stabilitäten gibt.
Ist mir jetzt der Mikrofon umgefallen.
Ich bin einfach zu hektisch. Werfe ich doch glatt das Mikro um. Nee, also das wird weiterhin werde ich mir dieses Turnier voll und in Gänze reinziehen, weil auch ich natürlich very entertained bin, wenn wieder das Publikum da ist und die Stimmung da ist und das Gesamtpaket da ist, dann bin ich einfach auch da. Dann bin ich auch einfach der Fan, der auf der Couch sitzt und abjubelt, wenn ein tolles Spiel passiert.
Ja, das vielleicht auch mal für euch zu Hause zur Info. Jetzt kommt 3 Tage René Adams als Experte, dann ist Shorty ab Freitag wieder da, Freitag, Samstag, Sonntag werden Shorty und ich dann das Turnier ins Ziel bringen und dann werden wir sehen, wer das Rennen machen kann, ja, wird. Ich meine, Luke Humphries hat es eben angesprochen, das ist auch eine Leistung, die zu seinem Spiel gerade passt. Der hat auch vorher schon in 3 Finals auf der Pro Tour gestanden. Der war im Finale der UK Open, das er gegen James Wade verloren hat. Ist der jetzt dran? Oder, und das fand ich ganz cool, mir hat heute einer geschrieben, Michael Smith, ich hatte irgendwie gepostet, so nach dem Motto, hat uns irgendwie spielerisch nicht überzeugt, aber so sein mentaler Auftritt, der war eigentlich richtig gut in einem Match, wie gesagt, das ihm wahrscheinlich gar nicht so geschmeckt haben wird. Keine 180 geworfen, hat es noch nie gegeben für Michael Smith in einem TV-Match. Und es kam die Nachricht, er habe das Gefühl, der Bully Boy sei auf einer Mission. Mhm. Er glaubt, der macht das vielleicht jetzt. Und ich fand den Gedanken gar nicht schlecht.
Nach diesem Auftritt von Michael Smith, war ich völlig elektrisiert aufgrund seiner Coolness. Genau das, was er hat nicht lamentiert, er hat nicht rumgemacht, wenn er mal eine 45 wirft oder mal am Doppel vorbei wirft. Er hat sich hingestellt, konzentriert weitergemacht. Und das ist eine Sache, wenn er die jetzt erlernt hat, wenn er sich endlich mal selber einen Fehler in dem Spiel verzeihen kann, dass er mal 3 Darts am Doppel vorbeischiebt oder mal ein Leck spielt, wo er bei 200 stehen bleibt, weil der andere mal selber spielt oder sowas und sich das selber verzeihen kann. Und nicht immer lamentiert, wenn er mit 55 danach startet und sowas, was er eben in diesem Spiel nicht getan hat, dann gewinnt er ein Spiel ohne ein 180er. Das ist eine ganz andere Qualität, die er da selber gerade erfährt. Und wenn er das festhalten kann, dann ist er ein Man on a Mission. Warum nicht?
Und das gegen einen Ryan Searle, der zuletzt irgendwie von 8 Partien 3 mit einem Average von über 110 gespielt hat, der on fire ist, der gefährlich ist. Und der Bully Boy gewinnt halt auch, weil er eine 52% Doppelquote hat. Also genau das. Er bleibt cool und ist da, wenn es wichtig wird.
Ja.
Und wenn ich mich da richtig erinnere, war das auch gerade damals, als er Premier League Finale gespielt hat. Da hat er die Premier League so geil gespielt, mit 95, 96 Punkten teilweise auch, weil er eine gute Doppelquote hatte. Mhm. Klar, wenn alles bei dem zusammenläuft, das wissen wir, davon reden wir ja immer, dann ist er kaum zu bezwingen. John Part hat den Begriff des Nearly Man geprägt. Das finde ich einen wunderbaren Begriff. Er hat ihn fast. Er ist fast Weltmeister. Er ist ganz nah dran. Noch ist es nicht so weit. World Matchplay. Wir werden es die nächsten Tage sehen, Shorty. Jetzt gucke ich auf die Uhr. Jetzt haben wir schon fast 1 Uhr. Hm. Ich würde ganz gerne mich auf den Weg in Richtung Bett begeben. Du musst morgen relativ früh raus, ne? Du fährst nach Hause noch, ne?
Jawohl, da ist wieder mal diese Heimtour, die dann eben 7 Stunden dauert. Und ich habe noch einen Termin morgen bei BG um 16 Uhr irgendwas. Also das heißt, ich bin so gegen 16 Uhr zu Hause. Das dementsprechend früh geht halt mein Zug. Rechnen dürft ihr dann alle zu Hause selbst. Und ganz ehrlich, ich bin auch so ein Typ, wenn der morgens nicht so richtig aus dem Knick kommt, dann ist der ganze Tag einfach zerrig und lang und mir passieren dumme Fehler, mir fallen Sachen aus der Hand oder sowas, weil ich nicht ganz da bin. Und das nervt mich, das würde mich nerven. Also von daher rennst du offene Türen ein, wenn wir jetzt sagen, wir hören uns bald.
Wir hören uns ganz bald mit der nächsten Folge von Game On, dem DAZN Darts Podcast. Und vergesst nicht, uns Intros zu schicken und Fragen zu schicken.
Gerne.
Wie war nochmal die E-Mail-Adresse?
Oh, das ist Lukas, die wilde 13. Ach nee, der heißt Elmar.
Ach, Elmar heißt er. elmar.paulke13@gmx.de.
Ich traue mich das immer nicht zu sagen, weil es diesmal ein Punkt ist. Ich hätte jetzt einen Unterstrich gesagt.
Unterstrich auf keinen Fall. Aber jetzt vor allem ist es jetzt natürlich so, dass ich mir auch als unsicher werde, nachdem du immer diesen Quatsch erzählt hast. Jetzt mache ich mein Handy mal eben auf. Und es ist elmar.paulke13@gmx.de.
Ah.
Also hier mit euren Intros, mit euren Fragen. Und dann sind wir nächste Woche natürlich mit dem Rückblick auf das World Matchplay. Da werden wir viel zu besprechen haben.
Ja.
Und lasst euch nicht ärgern.
Nein, bitte
nicht. Habt eine gute Woche. Lasst uns zusammen das World Matchplay hier schön abfeiern. Und sind gespannt, wer das Rennen machen wird.
Was kann es Schöneres geben als ein bisschen Dart am Abend? Bis dahin.
Bis dahin. Ciao.
Ciao. Game on!
Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.